Ja, nach langem bin ich mal wieder dran, hier vorne zu stehen, um Sonntag vorne zu stehen und zu predigen. Und ich hatte mir überlegt, was sagst du denn? Und sowas plant man ja vorher, früh genug eigentlich, ne? Also wir wussten das schon seit einigen Monaten, dass Jan dann irgendwann in Urlaub fahren wird. Ecki hatte über Elisa und Gehasi gepredigt und ich hatte mich dann bereit erklärt, heute denn den Dienst zu übernehmen. Und dann fragst du dich erstmal, ja, was machst du denn? Und dann hast du so eine Idee und hast da eine Idee, aber alles das ist ja, so soll es ja nicht sein, sondern du kommst ja irgendwann dazu und sagst, Herr, was willst du eigentlich, was ich sagen soll? Was muss die Gemeinde hören, was du für richtig und für wichtig hältst? Und da kam mir etwas, was mir der Herr aufs Herz legte, was dem Lied ziemlich nahe kam, was wir eben gerade gesungen haben, deswegen habe ich es mir auch gewünscht. Das ist schön, Helga, das freut mich. Und das ist es. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum ich die Gemeinde liebe. Und deswegen passte das Lied so wunderbar. Ja. Warum liebe ich die Gemeinde? Ich muss ein bisschen ausholen dazu. Ich bin jetzt mit Nicole zusammen 23 Jahre gläubig und damals in die Gemeinde zu kommen und Menschen zu treffen, die so anders waren, als wir es waren. Menschen, die eine Perspektive hatten, hatten mich fasziniert. Der ich aus der Welt kam oder wir, die wir aus der Welt kamen und dann Menschen kennenzulernen, die eine Ausrichtung hatten, denen ich aber zuerst natürlich angedacht hatte, dass es viel mehr ihre Religiosität war, die sie trug, als vielmehr, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hatten. Aber sie hatten mich angesprochen, es hatte mich angesprochen. Ich war fasziniert davon, von diesem Konstrukt von Gemeinde. Ich hatte gesehen in der Gemeinde hingegebene Männer und Frauen, die über ihre Kräfte hinaus für die Gemeinde gearbeitet haben, gewirkt haben, gebetet haben, sich aufgeopfert haben für die Geschwister. Ich habe gestaunt darüber, dass Gemeinde, so wie sie der Herr Jesus sieht, eine besondere Schönheit hat, die Welt nicht hat. Und das ist ihre Schlichtheit. Und dieses Bild, was ich hier an der Wand habe, soll das eigentlich symbolisieren. Sie kommt zusammen und versammelt sich um das Kreuz. Sie versammelt sich um den Herrn Jesus selber. Sie, die Gemeinde, ist die Ekklesia, die Herausgerufene aus der Welt, um sich zu versammeln. Und das Bild macht es so schön. In der Mitte der Herr Jesus, sein Werk und wir um ihn herum. Und das Schöne weitere an diesem Bild, wenn man es so ein bisschen auf sich wirken lässt, so schlicht wie es auch ist, ist es doch so tief auch. Jeder von ihnen ist gleich. Ja, da ist keiner, der ist größer als der andere, der ist kleiner als der andere, sondern sie stehen zusammen um das Kreuz herum, um ihren Herrn anzubeten. Die Gemeinde, ein Geheimnis Gottes, was es ist, und dass sie zusammenkommt immer wieder, um daran zu gedenken, was der Herr getan hat. Nun gibt es unterschiedliche, und ich hatte damals, als ich zum Glauben kam, unterschiedliche Gemeinderichtungen kennengelernt. Ich war in einer pfingstlerischen Gemeinde, ich war mal bei den Baptisten gewesen, ich war in der Kirche gewesen. Aber hier anzukommen, dann auch vor 23 Jahren, eine Gemeinde kennenzulernen, die ja zusammengerufen ist von Geschwistern, die den Herrn loben wollen und ihm nachfolgen wollen, die Missionsbemühungen haben nach außen und Menschen zum lebendigen Glauben führen wollen, das hatte mich wirklich beeindruckt. Nun muss ich dazu sagen, ich habe keine rosarote Brille auf oder so, ja? Also was ich sehr wohl weiß, ich kenne die Schwächen der Gemeinde. Und das kennt ihr auch alle, ja? Und wir können uns jetzt zusammensetzen bei einer Tasse Kaffee und gegenseitig uns die Schwächen der Gemeinde aufzählen. Aber darum soll es heute nicht gehen, ja? Sondern, dass die Gemeinde, und so wie wir Gemeinde verstehen, ein neutestamentliches Vorbild ist. Ja, wie die Gläubigen zusammenkommen. Sie werden nicht unterteilt in Geistliche und in Laien, wie es in der Kirche ist, ja? Sondern sie verkommen zusammen als ein Leib, zum Herrn zusammen, um ihn loben und zu ehren. Sie kommen jede Woche zusammen, weil sie an seinen Tod gedenken, indem sie das Brot brechen und den Wein teilen, was er für sie getan hat. Sie versammeln sich und sie werden nicht fremdbestimmt. Es gibt keine, ich sag mal, allgemein, so wie wir hier die Gemeinden kennen, es gibt natürlich auch andere, die irgendeinem Dachverband angehören. Und damit fremdbestimmt werden und sagen, pass mal auf, das müsst ihr jetzt machen oder das müsst ihr machen. Nein, sondern jede Ortsgemeinde versammelt sich selber und ist abhängig und untersteht allein der Leitung des Geistes durch den Herrn Jesus selber. Die Gemeinde nimmt keine Spenden auf, oh, das hat mich immer beeindruckt. Sie nimmt keine Spenden auf von der Welt. Wir können uns nicht nachsagen lassen, ja, ist ja klar, ja, die wollen alle nur mein Geld, wie die Kirche nur das Geld will. Das ist ja so ein allgemeiner Ruf in der Welt. Aber so ist die Gemeinde nicht. Sondern die Gemeinde versucht, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen. Und das ist es, was ich an der Gemeinde so liebe. Aber nun, merkt ihr selber, das sind alles eigene Erfahrungen. Und das hört sich ja auch alles ganz nett an. Und da gibt es sicherlich noch einiges weiteres dazu zu erzählen. Aber der wahre Grund oder der noch viel höher liegende Grund, warum ich die Gemeinde liebe, ist die Gedanken Gottes, die Gott mir über die Jahre gegeben hat und die er in mich hineingelegt hat, die mir gezeigt hat durch sein Wort und die ich Stück um Stück mehr verstehen durfte. Und natürlich kommt wenn ich mir diese Frage stelle, warum liebe ich die Gemeinde, die Frage an euch, an jeden Einzelnen von euch. Warum liebst du die Gemeinde? Nimm diese Frage einfach mal mit. Warum liebst du die Gemeinde? Was hat sich Gott bei Gemeinde gedacht? Mancher Gedanke wird euch ganz klar sein. Alles klar. Aber vielleicht finde ich ein paar Dinge oder zeige ich euch heute ein paar Dinge, die ihr noch gar nicht so gewusst habt. Also was hat sich bei Gott bei Gemeinde gedacht? Die Gemeinde war schon von Ewigkeiten her verborgen im Herzen Gottes. Die Gemeinde war ein Geheimnis, laut Epheser 5, Vers 33. Wenn wir im Alten Testament nachlesen, finden wir die Gemeinde nicht. Sie wird uns nicht dort gezeigt. Die Propheten erkannten und sahen die Gemeinde nicht. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen, wie ich es hier abgebildet habe. Die Propheten standen auf Bergen und sie schauten bis in die weite Zukunft hinein, bis in das Reich Gottes, bis in die Vollendung hinein. Und sie sahen bestimmte Dinge. Sie sahen das Kommen des Messias. Sie sahen, dass der Messias irgendwie leiden würde. Sie sahen, dass es die Ausschüttung des Geistes geben würde. Sie sahen einen leidenden Messias, einen herrschenden Messias, kriechten das nicht untereinander damals, ja. Deswegen spricht das Judentum ja auch von zwei Messiasse, ja. Den Ben Josef, also der Leidende, wie Josef gelitten hat, also Sohn Josefs, und den Ben David, wie David, der geherrscht hat, ja. Das konnten sie sehen. Aber was sie nicht erkannten, die Propheten, weil Gott es ihnen nicht offenbart hatte, war die Gemeinde. Und Gott hatte seinen Grund dafür, warum er ihnen es nicht offenbart. Versteht ihr, um die Gemeinde zu verstehen und nicht nur darin irgendwie eine Ansammlung von Menschen zu sehen, die irgendwie gläubig sind, und müssen wir Gottes Plan verstehen. Wir müssen Gottes Plan mit der Gemeinde verstehen, was dahinter steckt. Und da möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Übrigens, das zu verstehen, Das versuchen auch die Engel. Die Engel schauen hinein in das Ganze nach 1. Petrus 1, Vers 12. Sie begehren danach, hineinzusehen, was Gott mit dieser Gemeinde macht, mit Erlösten macht. Und sie wundern sich darüber, weil sie es nicht kennen. Lasst uns einen ganz bekannten Vers aufschlagen aus Matthäus 16, der sozusagen die Grundlage für die neutestamentliche Gemeinde liefert. Ihr kennt den alle. Ich sage euch oder zeige euch hier nichts Neues in diesem Moment. Schlagt mit mir auf, Matthäus 16, Vers 18. Nun werde ich nicht den ganzen Vers lesen, ihr kennt die Begebenheit mit Petrus. Und dann heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen, heißt das. Und die Pforten des Todes, Totenreiches, sollen sie nicht überwältigen. Das wird uns hier in diesem Vers gesagt. Und wenn wir das genau uns angucken, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen, dann sehen wir drei Aspekte darin. Eine Verpflichtung, eine Verheißung und eine Prophetie. Allein in diesem Satz. Die Verpflichtung, nämlich ich. Ich werde. Und das sind nicht die Pastoren, das sind nicht die Ältesten, das sind nicht die Glieder. Das ist der Herr Jesus selber. Ich. Das ist die Verpflichtung, die er sich selbst gibt. Ich selber werde die Gemeinde bauen. Ich. Und dann heißt es, kommt die Verheißung, die Gemeinde zu bauen. Ja? Er wird nicht irgendwas aufrichten, sondern die Gemeinde. Das verheißt er hier in diesem Vers. Und dann die Prophetie, die Pforten des Totenreiches oder des Todes werden sie nicht überwältigen. Das heißt, die Gemeinde wird nicht aufhören. Sie wird nicht aufhören zu existieren. Selbst der Tod kann sie und wird sie nicht aufhalten können. Weil Christus den Tod besiegt hat und der die Macht des Todes hatte, Hebräer 12, was war nämlich der Satan? Der Tod ist das, was am meisten vom Menschen gefürchtet wurde. Aber durch Christi Sieg, ja, hat er dieses überwunden. Und auch der Tod kann die Gemeinde nicht überwältigen. Nun ist mir klar, ihr kennt sicherlich alle diese Wahrheiten schon längst. Aber ich möchte in diesen Gedanken noch ein bisschen tiefer hineingehen. In diese Gedanken, dass sie die Gemeinde Gottes ist, die von Ewigkeit her ist. Und dazu schlag bitte Titus auf, den Titusbrief. Gleich das erste Kapitel. Und wir gucken uns auch gleich die ersten Verse an. Da heißt es in Titus 1, Vers 1 und 2, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das ist einer dieser Einleitungsverse. Wir überlesen das oft, ne? Also so, wenn wir in den verschiedenen Briefen lesen. Aber Paulus fängt an und sagt, schaut, ich bin ein Arbeiter. Ich bin ein Arbeiter für den Herrn und ein Arbeiter des Herrn ist ein Knecht Gottes. Aber Paulus ist nicht nur Arbeiter, sondern Paulus hat eine besondere Stellung als Apostel. Und in diesen Versen wird uns kurz eine Zusammenfassung der Heilslehre gegeben. Ja? Und wir sehen in diesen beiden Versen alleine die drei verschiedenen Dimensionen der Errettung. Der Rechtfertigung, die Heiligung und die Verherrlichung. Ich mache es gar nicht kompliziert. Ich nehme euch mit. Ich weiß nicht, ob ihr alles die Schlachter übersetzt mit Gottesfurcht und die Elberfelder mit Gottseligkeit. Hier im Vers 1 am Ende. Wir werden gleich Gottseligkeit benutzen. Da heißt es also am Anfang, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, okay, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes. Der Glaube der Auserwählten Gottes. Was ist der Glaube der Auserwählten Gottes? Es ist nicht kompliziert. Der Glaube der Auserwählten Gottes liegt doch darin, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist Rechtfertigung. Er ist für uns gestorben. Dann heißt es weiter in unserem Vers: Die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit oder Gottesfurcht, in mir Gottseligkeit, entspricht. Was ist die Erkenntnis der Wahrheit? Die Erkenntnis der Wahrheit ist, dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht. Sie herrscht nicht mehr in uns, aber noch an uns. Das tut sie noch. Und das ist Heiligung. Denn wir werden beständig von der Macht der Sünde gereinigt durch unseren Herrn. Und dann heißt es drittens noch, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und das ist Verherrlichung. Die Hoffnung des ewigen Lebens tragen wir in uns. Und die Hoffnung, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wir werden errettet von der Gegenwart der Sünde. Und das ist Verherrlichung. Also, wir sind gerechtfertigt worden von der Strafe der Sünde. Das ist Rechtfertigung. Wir werden beständig errettet von der Macht der Sünde, nicht in uns, sondern an uns, durch unseren Leib, den wir noch haben. Und das ist Heiligung. Und wir werden errettet von der Gegenwart der Sünde, die in unseren Gliedern oder an unseren Gliedern noch ist. Und das ist Verherrlichung, wenn wir diesen Leib nämlich ablegen dürfen, wenn wir angekommen sein werden bei unserem Herrn. Und diese Errettung, steht hier in Titus, wurde vor ewigen Zeiten verheißen. Ja, in Vers 2. Vor ewigen Zeiten, das heißt, ja, pro Aion, bevor die Zeitalter waren, meint der griechische Ausdruck. Und damit begann die ganze Absicht der Errettung vor der Zeit. Und damit ist die Gemeinde, wie ich es anfangs sagte, ein ewiger Gedanke aus dem Herzen Gottes heraus. Aber die Frage ist, und die müssen wir uns jetzt stellen, wem hat Gott das verheißen? Den Menschen? Das kann nicht sein, weil die Menschen waren vor der Zeitrechnung nicht. Den Engeln auch nicht. Auch die Engel sind geschaffene Wesen. Schlagen wir 2. Timotheus auf, um das aufzulösen. Wem Gott in der Ewigkeit verheißen hat, ja, eine Gemeinde verheißen hat. 2. Timotheus 1. Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Habt ihr gehört? Die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist. Vor ewigen Zeiten ist der gleiche Ausdruck wie den wir eben in Titus gelesen haben. Es ist eine Verheißung, die Gott seinem Sohn gab. Indem er sich nämlich vornahm, zu erlösen und aus der ganzen Menschheit heraus eine Gemeinde herauszurufen. Und zwar einen Leib erlöster Menschen nach seinem eigenen Vorsatz. Nicht wegen ihrer Werke, sondern aufgrund seiner Gnade. Der Vater liebte den Sohn in vollkommener Weise. Und Gott wollte seine Liebe dadurch an den Sohn erweisen, dass er ihm eine Braut erwirbt. Deswegen heißt es auch in Johannes 6, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Der Vater zieht zum Sohn. Damit der Sohn aber eine Braut bekommt, muss Gott selbst eine Menschheit schaffen, aus der er heraus selbst eine Braut erkaufen wird, um sie dann seinem Sohn zu geben. Und darum heißt sie die Braut Christi. Und darum heißt es, dass es nicht gut ist, in 1. Mose, wenn der Mensch alleine ist. Wir kennen oder wissen, dass Gott Adam eine Frau gab. Aber die Erfüllung dessen ist die ewige Gemeinschaft mit Gott selbst. Die Ehe zwischen Mann und Frau, ja, ist ein Abbild dessen, was es wirklich darstellt, nämlich das Original, das Sinnbild. Und das ist die Braut und ihr Bräutigam, Christus und seine Gemeinde. Wir kennen das aus Epheser 5, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Paulus schreibt in 1. Korinther, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Die Braut wird dem Bräutigam zugeführt. Ich meine, bei mir ist es nicht lange her, dass meine Tochter geheiratet hat und ich sie als Braut dem Bräutigam zugeführt habe. Und ich mir sehr wohl bewusst war, dass das, was hier gerade ist, was ihr auch miterlebt habt, die meisten von euch, ein Schauspiel ist. Nicht, dass ich Schauspieler war, im eigentlichen Sinn, das war ja schon echt, aber für die Engelswelt, für die unsichtbare Welt war es ein Schauspiel. Wieder einmal ein Bild dafür, ja, dass die Braut an den Bräutigam übergeben wird. Ein Abbild auf das Eigentliche, auf das Sinnbild. Schlag mit mir Epheser 5 auf, die bekannten Verse, Verse 25 bis 27. Hier sehen wir die bräutliche Beziehung. Und sie wird uns hier erklärt. Epheser 5, Vers 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Dankeschön, das ist lieb von dir. Und Paulus sagt, es ist ein Geheimnis. Ich aber deute es auf Christus und seine Gemeinde. Und so hat Christus eine Braut, seine Gemeinde. Und wenn wir sehen drei Aspekte hier in unseren Versen, gibt noch sicherlich mehr. Und wir wenden diese Verse natürlich oft an auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber ich möchte sie hier auch anwenden, dieses Mal auf Christus selber. Und zwar, was die Vergangenheit betrifft. Da heißt es, Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Und was heißt es? Dass Christus starb. Dass er starb für seine Versammlung, um sie zu besitzen. Und das, weil er sie liebte. Er machte sich selbst, wenn wir das so ausdrücken dürfen, er macht sich selbst für alles verantwortlich, ja, dessen seine Braut schuldig war. Er gab sich selbst für sie dahin, weil er sie so sehr liebt. Und was die Gegenwart betrifft, hier in unserem Vers, heißt es, damit er, nämlich Christus, sie heiligte, sich reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort oder im Wasserbad. Des Wortes übersetzt Schlachter. In der Gegenwart nämlich wendet Christus das Wort Gottes in seiner Kraft, in seiner reinigen Kraft auf uns an. Und zwar damit wir vom Bösen getrennt, geheiligt werden und unsere Zuneigung und Beweggründe, unsere Gedanken und unsere Wege von dem Alten abwenden, uns auf das Neue zuwenden, nämlich zu Christus selber. Und was die Zukunft betrifft, das endgültige Ziel der Liebe Christi zu seiner Gemeinde ist nichts Geringeres als, er will sich selbst die Versammlung verherrlicht darstellen. Sie soll keine Flecken und keine Runzeln haben oder etwas dergleichen, sondern sie soll heilig und sie soll untadelig sein. Ja? Und dies wird geschehen, wenn Christus offenbar wird mit Macht und Herrlichkeit. Es wird dann kein Makel mehr an uns, an der Gemeinde geben, denn sie, die Gemeinde, wird ihm völlig entsprechen. Sie wird nicht nur ihrer Stellung nach, was sie ja heute schon der Fall ist, sondern auch von ihrem Zustand her vollkommen sein. Sie wird heilig und untadelig sein. Und dann wird die Herrlichkeit an uns geoffenbart werden, so wie es in Römer 8, Vers 18 heißt. Und dann werden wir sein, was wir sein sollen. Was kommt dann? Was kommt dann, wenn das geschehen ist? Dann kommt die Hochzeit, ne? Dann kommt die Hochzeit des Lammes. Schlag mit mir mal Offenbarung 19 auf, bitte. Offenbarung 19 lese ich die Verse 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und jetzt ist der Augenblick gekommen. Der Augenblick, auf den der Herr Jesus sich so sehnsüchtig gewartet hat, wo er ausgeharrt hat, mit Ausharren gewartet hat. Ja? Längst hatte er seine Braut verglichen mit einer kostbaren Perle, wie es in Matthäus 13 steht, wo der Mann, der auszieht, um Perlen zu kaufen, eine kostbare Perle findet, die schöner und besser war als alle anderen und alles verkauft, um nur diese eine zu besitzen. Dieses Gleichnis in Matthäus 13 zeigt den Wert seiner Braut, seiner Gemeinde uns an. Ja? Aber der Herr Jesus hat jetzt den Preis, den er bezahlt hat, war sein eigenes Blut, mit dem er sich seine Gemeinde erkauft hat. Aber noch unmittelbar bevor uns die Herrschaft oder er die Herrschaft antritt, ist die Zeit für die Hochzeit des Lammes gekommen. Und die Frau hat sich bereitet, so heißt es hier. Jetzt unmittelbar, oder das Ziel des Ratschlusses Gottes ist nun erreicht, nämlich, dass Christus nicht allein sein, sondern dass Christus eine Gemahlin hat, eine Braut hat, eine Frau haben sollte, die mit ihm seine Herrlichkeit in Ewigkeit teilen sollte. Und das ist das Geheimnis, das Gott schon bei der Erschaffung, wie gesagt, des ersten Menschenpaares mit den Worten angedeutet hatte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Christus ist Mensch geworden. Und wir betrachten ganz oft, dass Christus Mensch geworden ist, damit er für uns sterben konnte. Das ist richtig, 100%. Aber genauso wichtig ist, Christus ist Mensch geworden, damit er mit uns leben kann. Auch das gehört zu dieser Wahrheit noch dazu. Und auch ehe wir etwas über die Hochzeit des Lammes erfahren, wenn wir die Offenbarung aufschlagen, geschieht etwas anderes. Ist euch das schon mal aufgefallen, bevor die Hochzeit des Lammes ist? Gibt es ein Gericht. Und zwar ein Gericht nicht über eine Frau, oder doch auch über eine Frau, aber über eine Hure. Und zwar die falsche Kirche, Babylon. Ja, in Kapitel 18, wir hatten gerade Kapitel 19 gelesen, lesen wir das Gericht über Babylon, die falsche die falsche Kirche. Was ist das denn? Ach, das ist Hanno, ja. Das ist. Ich mach's mal aus. Ja. Es kommt davon, weil das Apple TV in Hanno sein Netzwerk eingebunden ist und dann kommt es ins Internet. Das geht nicht, wenn es daran angebunden ist, weil das Ding nicht ins Internet kommt. Na. Wo bin ich stehen geblieben? Jetzt bin ich ein bisschen raus. Okay. Wir sehen also, dass bevor diese Hochzeit des Lammes kommt, wird Gott und übt Gott ein Gericht aus über die falsche Kirche, über die Hure. Es wird verglichen in der Offenbarung die Braut des Lammes mit der Hure. Es wird verglichen Babylon mit Jerusalem. Komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf. Und Gott möchte nicht, dass sie nebeneinander stehen. Und deswegen ist die Braut noch im Himmel. Und auf der Erde wird die Hure gerichtet. Ja, das Gericht in Kapitel 18 kommt über Babylon. Und deswegen heißt es auch in Offenbarung 19, denn nach Verse 1 und 2, und nach diesen hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und hat das Blut seiner Knechte aus ihrer Hand gefordert. Nun, wenn wir die Geschehnisse der Offenbarung oder beziehungsweise die Geschehnisse bis zur Offenbarung, bis zum Hochzeit des Lammes uns ansehen, dem geht dem Ganzen natürlich etwas voraus. Und das ist die Entrückung der Gemeinde. Und wenn ihr die Offenbarung liest, geschieht die Errückung der Gemeinde nach Kapitel 3, vor Kapitel 4 sozusagen, genau dazwischen. Wir haben das hier uns in der Bibelstunde angeguckt. Ja? Das sind die sieben Sendschreiben an Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und sie spiegeln die ganze Kirchengeschichte wider. Und am Ende der Kirchengeschichte, am Ende der Geschichte der Gemeinde, kommt die Entrückung. Und dann wird die Gemeinde, die wahre Gemeinde, im Himmel sein. Und dann ab Kapitel 4, beziehungsweise ab Kapitel 6, ist es ja vielmehr, bis Kapitel 18 sehen wir Gerichte über diese Erde kommen. Ja? Wir sehen ab Kapitel 4 die Gemeinde in der Offenbarung, ja, als in den 24 Ältesten wieder. Sie, die Christus anbeten, die das Lamm anbeten, die ihre Kronen abnehmen, die sie mich bekommen haben im Preisgericht, ja, vom Richterstuhl Christi, ja, die legen sie vor ihm nieder, weil sie das, was sie getan haben, nicht aus sich selbst heraus tun konnten, sondern alles nur durch Gott selber, der es in ihnen gewirkt hat. Ja? Nun, und doch hat die Hochzeit des Lammes bis Kapitel 19 noch nicht stattgefunden. Erst muss die Hure, wie gesagt, gerichtet werden. Und dann heißt es im Vers 7 von der Braut: Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, Vers 8, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Die Braut kleidet sich. Ja? Und diese Kleidung, die diese Braut trägt, ist nicht die Gerechtigkeit Christi, die wir heute haben, sondern es sind die Werke, die eigenen Werke, die sie getan haben. Nicht aus sich selbst heraus, die Kinder Gottes, sondern auch durch den Geist Gottes heraus, ja, tragen sie dieses Gewand, ja, die Gerechtigkeit der Heiligen, um ihren Bräutigam zugeführt zu werden. Das hört sich ja alles echt abstrus an. Aber genau diese verschiedenen Dinge, die ich gerade euch zeige, bilden eine Hochzeit wieder, wie sie im Neuen Testament im ersten Jahrhundert vollzogen wurde. Eine Hochzeit im Neuen Testament zu biblischen Zeiten hatte 6 Stufen. Es begann mit der Vereinbarung, dann kam die Vorbereitung, dann die Abholung, dann die Zeremonie, dann das Fest und dann wurde die Braut heimgeführt. Okay, ihr könnt euch das alles so schnell nicht merken. Aber genau das ist das Heilsgeschehen Gottes. Was meine ich damit? Zuerst gab es die Vereinbarung damals. Der Brautvater, der Vater zahlte einen Brautpreis. Ja? Und zwar einen Brautpreis für die Braut. Und so zahlte auch unser Vater im Himmel einen Brautpreis. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja? Wozu? Damit wir errettet und erlöst und erkauft werden. Und der Preis war sein Blut. Der Vater hat den Sohn gegeben. Und das war der Preis. Das war die Vereinbarung. Und als zweites kam die Vorbereitung. Die Vorbereitung war die Zeit der Verlobung. Ja? Und sie war immer größer als ein Jahr ungefähr. In der Zeit der Vorbereitung musste die Frau, die junge Frau, die waren ja sehr jung damals noch, lernen, sich darauf vorzubereiten, auf ihre Rolle, die sie in der Ehe einnehmen würde. Ja? Was das für sie bedeutet, jetzt Frau zu sein, Frau eines Mannes zu sein. Ja? Und das ist die Heiligung. Und die Gemeinde bereitet sich auch auf Christus vor. Ja? Christus heiligt seine Gemeinde und die Gemeinde heiligt sich selber für Christus. Aber gleichzeitig war diese Zeit der Vorbereitung noch eine besondere Zeit, nämlich der Bräutigam hatte auch eine Aufgabe. Der Bräutigam musste nämlich weggehen, sie durften sich über ein Jahr nicht sehen und musste ein Haus bauen oder eine Stätte bauen. Und so ist unser Herr auch weggegangen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich hole euch zu mir. Das ist der Gedanke, den der Herr Jesus gemacht hat. Und dann als drittes kommt das Abholen der Braut. Und das Abholen der Braut, ja, zu sich ist die Entrückung, die wir in 1. Thessalonicher 4 nachlesen können oder 1. Korinther 15. Ihr kennt die verschiedenen Stellen. So wird die Braut also zum Bräutigam geholt. Und dann kommt die Zeremonie, die Trauerzeremonie im Haus des Bräutigams, ja, mit den Gästen zusammen. Zuerst noch wenig Gäste und nach der Zeremonie dann das Fest mit vielen Gästen. So. Und so ist es auch hier, so muss die Braut auch erst vorbereitet werden und auch die Gäste müssen erst vorbereitet werden. Und zwar die Gäste für das Hochzeitsmahl. Und die Gäste für die Hochzeit, ja, sind die alttestamentlich Gläubigen und die, die aus der großen Drangsal kommen werden. Aus allen Stämmen und allen Völkern. Sie werden Gäste bei der Hochzeit des Lammes sein, mit seiner Gemeinde. Denn wie heißt es von Johannes, ja, dem Täufer in Kapitel 3 im Johannesevangelium? Da heißt es doch, nicht ich bin der Christus, sagt Johannes, ab Vers 28, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes, der Täufer, ist ein alttestamentlich Gläubiger. Ein, der sich freut darüber, der dazugehört, der wusste, dass die Braut kommen, dass er sich eine Braut holen wird, der ihn angekündigt hatte. Ja? Und dann kommt als letztes das Heim mit seiner Braut. Dann wird die Braut bei ihrem Bräutigam sein, für alle Zeit mit ihm zusammen sein. Und der Bräutigam ist für seine Braut verantwortlich. Nun, wir sind noch nicht ganz fertig, aber einen wichtigen Gedanken noch. Schlagt mit mir bitte noch Kapitel 21 in der Offenbarung auf. Ich habe euch gesagt, dass das dass der Braut gegenübergestellt wird in der Offenbarung die Hure. Und dass Babylon Jerusalem gegenübergestellt wird. Nun, schauen wir uns die Braut an, wie sie aussieht. Ab Vers 9, Kapitel 21, ab Vers 9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg. Das ist interessant, die Hure wurde in einer Wüste gezeigt. Hier, die Braut wird auf einen großen und hohen Berg gezeigt. Und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Und wir müssen uns fragen, was bedeutet das denn jetzt? Er will die Braut sehen. Komm, ich zeig dir die Braut. Nimmt ihn auf einen Berg. Und was sieht er? Er sieht eine Stadt. Und zwar ist diese Stadt ein Bild für die Gemeinde. Und zwar das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist ganz wichtig zu unterscheiden vom himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem war die Stadt, die Abraham erwartet hat. Es ist das Jerusalem, ja, was auf Erden sein wird. Aber das neue Jerusalem ist die Gemeinde, ist die Braut Christi. Wenn wir hier diese Verse lesen, wird uns das vielleicht deutlich, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob man den Gedanken kannte, dass ab Vers 9 oder ab bis Vers 8 ist die Offenbarung abgeschlossen. 21 Vers 8 ist die Offenbarung abgeschlossen. Ab Vers 9 gibt es eine Darstellung, eine Perspektive des neuen Jerusalems, und zwar der Gemeinde, wie sie im tausendjährigen Reich sein wird. Und deswegen wird hier die Gemeinde so dargestellt, in all ihrer Pracht und ihrer Herrlichkeit, mit ihren 12 Toren, mit ihrer hohen Mauer, mit all den Dingen, die sie hat. Ja? Sie ist die geliebte Frau des Herrn Jesus. Ja? Und warum wird sie als Stadt dargestellt? Stadt heißt, also für uns Stadt, heißt griechisch Polis. Der Ausdruck Politik kommt daher. Und Politik heißt nichts anderes als Stadtverwaltung. Und die Gemeinde wird zusammen mit Christus auf Erden herrschen. Und wird die Verwaltung gemeinsam mit Christus auf Erden haben. Wird sie verwalten auf Erden. Und deswegen heißt es, nach dem tausendjährigen Reich, ab Vers Kapitel 21, Vers 2: Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Frau. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott wird bei den Völkern wohnen durch seine Gemeinde, durch das neue Jerusalem. Das ist ein Bild auf die Gemeinde hin. Nochmal, nicht das himmlische Jerusalem, sondern das neue Jerusalem. Ihr müsst Folgendes verstehen. Das Urbild im Himmel, ja, war das himmlische Jerusalem. Das Abbild auf der Erde war das richtige Jerusalem auf der Erde. Das Sinnbild aber ist das neue Jerusalem, die Gemeinde. Das steckt dahinter. Wir werden das noch sehr viel näher ausführen, wenn wir in der Bibelstunde daran weiterarbeiten, an diesen Gedanken. Ja? und es noch viel mehr untermauern, als es jetzt möglich ist, in einer Predigt das zu machen. Ja? Ich wollte nur eins darstellen und zeigen. Christi Braut, der Gedanke der Gemeinde ist von Ewigkeiten her. Der Vater wollte eine Braut für seinen Sohn. Und die hat er bekommen. Und Christus und seine Braut werden Hochzeit feiern. Und der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und die Braut spricht, ja, komm, Herr Jesus. Ich möchte noch beten.